Ich muss es ganz ehrlich sagen, meine Lieben, Putin ist genial und wir haben alle mitgemacht. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Internetpfarrer. Du, folgendes, Putin ist natürlich ein machtbesessenes Arschloch. Das ist vollkommen klar, der also irgendwelche politischen Gegner unter furchtbarsten Bedingungen in Straflagern einsperren lässt. Das muss man als erstes einmal sagen, aber darüber sind wir uns höchstwahrscheinlich eh einig. Aber das ist nicht der Punkt, es geht jetzt nur um die große, furchtbare Ukraine-Krise. Das ist ein Musterbeispiel, wie ein wirklicher Politiker etwas, Machtpolitiker etwas inszeniert. Also jetzt haben wir die ersten Bilder davon, dass irgendwelche russischen Panzer auf irgendwelche so spezielle Waggons verladen werden und wieder abreisen. Und jetzt weiß man nicht, was man davon halten soll. Ist das nur ein Schmäh? Werden die nur woanders hin verlegt oder kommen statt dem Panzer, der abzogen wird, neue Panzer und so weiter und so fort? Und alle rätseln herum und alle sind ganz besorgt. Nun, was ist eine Fleet in Being? Eine Fleet in Being, was ja übersetzt nichts anderes heißt als eine Flotte, die es heute gibt, ist ein militärisches Konzept, dass man irgendwo eine Flotte hat, die eigentlich nichts tut, außer dort sein und damit aber gigantische strategische Wirkung hat, indem es einfach nur dort ist. Ganz bekannt ist das deutsche Schlachtschiff im Zweiten Weltkrieg, die Tirpitz. Die Tirpitz hat genau ein einziges Mal ihre Hauptartillerie überhaupt verwendet. Und da eigentlich völlig sinnlos, nämlich es ist eine Wetterstation auf Spitzbergen installiert worden und da haben halt diese riesigen, mächtigen Kanonen einmal geschossen. Keiner weiß, worauf sie geschossen haben, vielleicht auf einen Eisbären oder so, weil dort eigentlich nichts zum Beschießen war. Die Wetterstation hat auch nicht lang gehalten, weil natürlich sofort wer andere hingefahren ist und die wieder hingemacht hat. Und dieses Schiff hat eigentlich nichts gemacht. Also ich möchte noch sagen, falls vielleicht auch wer zuhört, Angehörige, die Tirpitz hat ein ganz furchtbares Schicksal dann gehabt, weil der Herr Hitler halt wieder eines seiner beliebten Kriegsverbrechen an der eigenen Bevölkerung und seinen eigenen Soldaten verbracht hat, indem er sie dann Richtung Deutschland nach Süden bewegt hat. Warum nach Süden, werde ich gleich erklären. Und das damit in die Reichweite der englischen Luftwaffe gebracht hat, die das Schiff natürlich dann versenkt haben, wo ganz, ganz viele Leute drin gestorben sind. Ist ganz furchtbar sterben in so einem Schlachtschiff, das kentert oder durchkentert, weil die Leute halt dann eingeschlossen sind. Die kommen ja nicht raus, das ist ja alles irrsinnig gepanzert. Und halt da drinnen elendiglich zugrunde gehen. Das sei mal kurz erwähnt. Aber davor ist die Tirpitz ganz hoch im Norden in einem Fjord drinnen gelegen und hat da eigentlich, muss man sagen, nicht viel gemacht. Der Fjord war ganz schmal, da haben sie also dann so Flakgeschütze ringsherum aufgestellt und riesige Nebelmaschinen. Und die Tirpitz hat eigentlich nichts gemacht, aber eine wahnsinnige Wirkung gehabt. Es gibt ein Beispiel, also der Punkt war dabei folgende, die großen Transporte der Westalliierten nach Russland, nach Murmansk, die Murmansk-Leitzüge. Diese Murmansk-Leitzüge waren irrsinnig wichtig, weil Russland dadurch also Kriegsmaterial bekommen hat, also entweder schon fertige Panzer und was auch immer, oder halt Rohstoffe, damit sie sich selber die Panzer oder was auch immer bauen können. Die waren also unglaublich wichtig. Und das ist halt alles dann Nordmeer, Nordpolarmeer. Und das ist halt blöd, gerade im Winter, weil man muss relativ knapp, vergleichsweise knapp, an der norwegischen Küste vorbeifahren, um dann da nach Murmansk zu kommen. Das ist, also jeder dieser Murmansk-Leitzüge hat unfassbar viel der englischen Marine gebunden. Also nicht nur, dass die irrsinnig viel so Zerstörer ringsherum um diese Leitzüge aufgestellt haben, sondern sie haben auch noch eine Ferndeckungsgruppe gebraucht, das war dann aber nicht ein Schlachtschiff, sondern zwei, drei, ein Flugzeugträger und ganz, ganz viele Zerstörer und andere Schiffe. Die hätten die ja woanders brauchen können, man darf ja nicht vergessen, dass die ja auch gegen Japan gekämpft haben, die Engländer, worauf immer vergessen wird. Das heißt, so ein Flugzeugträger irgendwo im Indischen Ozean wäre ihnen schon sehr angenehm gewesen, aber ist nicht gegangen. Die Tirpitz ist da einmal ausgelaufen, wohl sehr gut sichtbar. Und der sehr aktive norwegische Widerstand hatte sofort nach Landung gemeldet. Daraufhin wurde ein oder gar zwei Geleitzüge aufgelöst. Und das hat dann ein Massaker nach sich gezogen, weil die deutschen U-Boote, die natürlich, das war ja koordiniert, ne, die Tirpitz fort ausschreit laut, haha, ich gehe jetzt auf Geleitzugjagd. Daraufhin wird der Geleitzug, wenn ich mich nicht täusche, sogar zwei aufgelöst. Und die U-Boote, die dann schon dort gewartet haben, haben also diesen ein, zwei Geleitzüge zerstört. Das sind, glaube ich, drei Schiffe oder so sind dort noch angekommen. Unglaublich viele Leute gestorben, unglaublich viel Nachschub für Russland vernichtet worden. Und das ist Fleet in Being. Also die nebenbei die Tirpitz sofort wieder umdraht. Ja, also die ist nur kurz hinausgefahren, mehr, na, ist kalt hier, ich fahre wieder zurück. Weil die Tirpitz ja keine Möglichkeit hat. Also die Tirpitz, wenn die wirklich zusammengekracht wäre mit der Royal Navy, wäre die sofort weg gewesen. Also vom Flugzeugträger angefangen über die zwei, drei Schlachtschiffe, die da mitgefahren sind, absolut keine Chance. Also hat sie nie irgendwie gekämpft, was eh gut ist, weil ich generell gegen Kämpfen bin, hat aber eine unfassbare strategische Bedeutung. Nun, was hat Herr Putin gemacht? Er hat 100 bis 150.000 Soldaten an der Grenze zusammengezogen und gesagt, wir machen da jetzt so ein kleines Manöver. Und bis jetzt haben alle gesagt, 100 bis 150.000 Soldaten sind viel zu wenig, weil das sind ja alles keine Kämpfer. Stellen Sie sich vor, da steht ja dort der russische Soldat und hat vielleicht was Schlechtes gegessen, muss aufs Klo. Jetzt will er Klopapier haben, der russische Soldat. Wie bringst du Klopapier dorthin? Das ist alles irrsinnig schwierig. Also der Nachschub ist unglaublich schwierig. Und das ist ja noch mit dem Klopapier das einfachste Beispiel. Stell dir vor, so ein Panzer will nicht, startet nicht oder sonst was. Da brauchst du dann gleich, was weiß ich, 5 bis 10 Leute, die den Panzer reparieren. Und brauchst Ersatzteile, brauchst sonst was. Das heißt, ein Krieg ist unglaublich schwierig zu organisieren. Das ist nicht mehr so wie im 30-jährigen Krieg, wo die einfach irgendwo hinzogen und gesagt haben, naja, bringen wir ein paar Bauern um und holen wir uns das Essen von denen. Sondern der Nachschub ist ein Wahnsinn. Das heißt, 100 bis 150.000 Soldaten heißt eigentlich nichts, weil irrsinnig viele Leute nur damit beschäftigt sind, den anderen vorne dann wirklich schießt, mit allem, was er braucht, zu versorgen. Und ja, das, wenn das jetzt ein Manöver war, dann trat er um, der Herr Putin. Das heißt, der Putin nicht, weil der sitzt gemütlich im Kreml oder in seinem Privatpalast, hat einen ganz einen tollen Palast, nebenbei bemerkt. Kommt einmal ein Podcast zum Thema von Herrn Nawalny, der hat das nämlich aufgedeckt, was der Herr Putin sich alles so an Geld unter den Nagel gerissen hat, was wirklich ordentlich ist. Also das ist ein Geld, das muss man ganz ehrlich sagen, aber gut, er ist der Zar, also muss man sagen, einen Zahn gönnt man ja auch einen Palast, so ist es ja nicht. Und jetzt ist es so, dass die eigentlich, ich habe da mit wem gesagt, naja, länger als jetzt so die Woche, nächste Woche, vielleicht noch übernächste Woche, halt das gar nicht aus, weil der Nachschub, das ist alles so schweineteuer, weil Krieg ist teuer. Krieg ist irrsinnig teuer. Und alle sind sich eigentlich auch drüber im Klaren, was will er mit 100 bis 150.000 Soldaten dort? Die Ukraine richtig besetzen, kann er nicht. Dazu sind es viel zu wenig Leute. Also das geht nicht. Ein bisschen herumfahren und ein bisschen herumschießen bringt nichts, ist schweineteuer und Russland kriegt irrsinnig viel Sanktionen und das will er auch nicht. Also war irgendwie eine Sache klar, da passiert nichts. Aber was passiert, ist was Tolles. Es sind alle westlichen Politiker in den Kreml gepilgert. Auch Herr Biden hat mit ihm telefoniert. Alle westlichen Medien haben sie aufgeregt. Irrsinnig viele Leute haben Angst. Scheiße, der nächste Krieg. Also ich nehme jetzt mal an, dass die jetzt einfach alle heimgehen werden. Und er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Alle haben mit ihm geredet. Weil anscheinend ziemliche Zeit lang keiner mit Herrn Putin reden wollte, weil es da irgendwie klar ist, dass der schon sehr, sehr viel falsch läuft und das ist in der Innenpolitik nicht super. Super ist aber, wenn du einen Krieg verhinderst. Das ist ganz super, bin ja da vollkommen dafür. Und deswegen konnte Herr Putin jetzt auch seine ganzen Forderungen wirklich im ganzen Westen klar machen, also die Ukraine nicht in die NATO einzubinden und auch generell bei den anderen östlichen NATO-Staaten, das will er auch unbedingt, dass halt die NATO-Truppen dort verringert werden, weil die will er nicht an seiner Grenze stehen haben, ist auch irgendwie klar. Und er hat irrsinnig viel erreicht. Er hat öffentlichkeitswirksam irrsinnig viel erreicht. Man hat jetzt das Gefühl, na, mit denen spielen wir uns lieber da nicht. Und er hat zumindest Herrn Biden, aber sicher anderen westlichen Politikern, ein Riesengeschenk gemacht, weil wenn die Truppen der Russischen jetzt wirklich abziehen, dann können die sagen, hey, wegen mir, weil ich dort war, bis hin zum deutschen Bundeskanzler und der Macron war ja auch dort, ne? Weil ich dort war, mit ihm geredet habe, ist der Krieg abgesagt worden. Das ist mein Verdienst, wählt mich wieder. Und für Herrn Biden gibt es ein ganz besonderes Geschenk, nämlich ein doppeltes, wenn er abzieht, kann Biden sagen, ja, weil ich so eine harte Haltung hatte, was ihm innenpolitisch irrsinnig viel hilft, weil er als Weichei gilt. Und wenn es einen Krieg gibt, dann kann er sagen, na, aber jetzt machen wir die Sanktionen. Das heißt, Biden gewinnt auf jeden Fall. Er wird keinen Krieg machen, nach meiner Überzeugung, aber was weiß ich schon. Es ist eine gigantische Manipulation und die russische Armee hat heute geübt, wie man eine Truppe aufstellt, was anscheinend unglaublich kompliziert ist. Da habe ich mal mit einem Oberst geredet von einer Kaserne, der gesagt hat, wie unglaublich kompliziert es eigentlich nur ist, wenn er wirklich einmal eine große Parade machen will durchs Dörfchen. Das ist alles wahnsinnig schwierig. Also Offizier sein besteht in sehr viel mehr, also gerade hoher Offizier, Stabsoffizier zu sein, besteht in sehr viel mehr als irgendwie herumzuschießen, sondern das zu organisieren, dass andere herumschießen und das ist ganz schwierig und es geht dauernd was daneben und irgendein Motor wird hin, irgendein Fahrzeug verliert Öl und so weiter und so fort. Das ist dann gut durchgeübt mit einer ziemlich großen Anzahl von Leuten, mit 100 bis 150.000 Leuten. Da hast du ordentliche Erfahrungen dafür und gehst wieder heim, dann wird das analysiert und so weiter und so fort. Aber es bleibt in der Öffentlichkeit eines zurück. Mit Putin spüren wir uns nicht, aber unsere Politiker sind so cool, dass sie den Krieg verhindert haben. Das ist, wenn es so kommt, und ich habe gerade vorhin einen ganz tollen Bericht gehört von Christian Wehrschütz, ein schon älterer Journalist, der dauernd in den ehemaligen Ostblockstaaten für den ORF und wahrscheinlich andere auch Sender und Zeitungen und so weiter und so fort unterwegs ist, der, was weiß ich, wie viel slawische Sprachen spricht und ganz, ganz hervorragend ist. Den zitiere ich in einer natürlich pfarrlich rhetorisch ausgearbeiteten Ebene. Das heißt, wir sind alle hineingefallen. Jeder hat sich gefürchtet. Und jeder hat sich auch berechtigt gefürchtet, weil kein Mensch will Krieg. Niemand will Krieg. Also außer ein paar Vollidioten, die wollen Krieg. Das sind aber die witzigerweise, die dann nie in den Krieg ziehen. Die sagen immer, die anderen sollen ziehen und sie da schießen lassen. Dann sind wir da in einer gigantischen Manipulation gelandet. Ich hoffe, dass es so ist, weil es noch immer die beste Lösung ist. Wenn das Ganze wirklich so ausgeht, dann wird man in Zukunft also eindeutig mit Russland verhandeln müssen, bevor wieder andere Staaten in die NATO eintreten und wird man einen anderen Umgang pflegen. Das ist Politik. Und ich bin jetzt, wie gesagt, habe ich ja gestern gestanden, 61 und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, mit 61 akzeptiere ich für mich, dass ich eigentlich nicht weiß, was wirklich vor sich geht, weil die Pläne über Plänen über Plänen, die Spiele, ich denke, dass du denkst, dass ich denke, dass du denkst, dass ich denke, unendlich lange weiter, verstehen wir nicht. Seien wir uns ehrlich, also keine Ahnung, vielleicht habe ich jetzt einen Zuhörer, der irgendwie in einem Geheimdienst, was weiß ich, die Deutschen haben, glaube ich, diesen Bundesnachrichtendienst oder so, der bringt anscheinend wirklich was zusammen, dass er zurückkehrt, dann weiß der jetzt vielleicht irgendwas. Ja. Wir Einfachen sind immer Objekte von Manipulation. Und deswegen ist es so unendlich wichtig, wirklich in einem sittlichen in etwas wirklich Sittlichen verankert zu sein. Und einfach zu sagen, mir wurscht, wer mich jetzt gerade manipuliert hat, mir vollkommen gleichgültig. Ich werde immer dafür eintreten, dass es keinen Krieg gibt. Und solange wir so sind, meine Lieben, solange wir dort bleiben, in unserer christlichen Grundüberzeugung, kann uns die Manipulation völlig wurscht sein, weil sie uns von dem Wesentlichsten nicht abbringen wird. Einen gesegneten Abend wünsche ich uns allen.